Die im Podcast besprochenen Finanzthemen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Union Investment, die Moderatorin und die Gäste haften nicht für etwaige Verluste, die auf Basis der geäußerten Gedanken, Ideen und sonstigen Inhalte entstehen.
Wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, wie viel Geld in diese WM geflossen ist. Milliarden. Wie wichtig oder auch unwichtig ist das für eine Infrastruktur?
Man ist erstmal Fan und dann findet man erstmal WM cool. Und dann denkt man aber, oh, diese ganze Kommerzialisierung finde ich schon ein bisschen blöd. Das wird ja nur gemacht, um dann noch mehr Geld zu verdienen. Man spricht jetzt auch von einem wirtschaftlichen Beitrag von knapp 17 bis 18 Milliarden, die die USA alleine durch diese FIFA-WM erzielt. Das vergleicht sich zu einer gesamten Wirtschaftsleistung der USA von 32.000 Milliarden. Mhm. Und dann ist es natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es kann halt für das Sentiment, für die Stimmung einen großen, großen Einfluss haben.
Lena Kassel, ich freue mich wahnsinnig.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, danke, dass du Gast bist hier bei uns bei Investiert. Ich sehe natürlich wahnsinnig viel von dir schon lange und jetzt nochmal vermehrt durch die WM. Du bist Journalistin, Sportjournalistin, Fernsehmoderatorin. Deswegen, also ich gucke dir auf jeden Fall sehr gerne zu, weil du sehr viel Fachwissen hast zum Thema Fußball. Das wird auch heute ein Thema sein. Wir sind jetzt kurz nach Abschluss der WM, also Finale liegt ja jetzt wirklich ganz knapp hinter uns. Wir werden ein bisschen drüber reden, wie du die WM wahrgenommen hast. Da ist ja auch einiges passiert. Und vor allen Dingen, wie du zum Thema Finanzen stehst, wie du auch investiert bist und wie der Zugang. Ja, wenn du jetzt schon sagst, bin ich nämlich sehr gespannt, wie der Zugang sozusagen zu Geld, wie du da rangeführt wurdest. Was war das jetzt für eine besondere Zeit für dich, bei der WM am Start zu sein, zu berichten? Das ist wahrscheinlich das Highlight einer jeden Sportmoderatorin, oder?
Also ich meine, der Podcast-Name war auch bei mir Programm. Ich habe viel investiert, also viel Zeit, viel Energie.
Weil das möchte ich kurz erwähnen, ihr habt einen Podcast, Mike und du, MML Daily. Genau. Also das heißt, du hast wirklich täglich, habt ihr berichtet?
Wir haben aufgestockt. Also normalerweise ist 5-mal die Woche. Ja. Jetzt über den WM-Zeitraum haben wir wirklich jeden Tag aufgenommen. Dadurch, dass wir ja auch das erste Mal so viele Spiele hatten, dann natürlich auch noch in 3 Ländern, verschiedene Zeitzonen, viele Spiele nachts, sodass wir eigentlich dazu gezwungen waren, jeden Tag aufzunehmen, damit wir auch alles abcovern und sozusagen nicht noch 6 Spiele von 3 Tagen nacherzählen müssen. Und das war natürlich schon eine ganz, ganz besondere Weltmeisterschaft, die ich, glaube ich, so intensiv wie noch keine zuvor erlebt habe.
Und war das jetzt eine gute Idee, so viele Teams dabei zu haben?
Also es wurde ja sehr, sehr, sehr viel drüber diskutiert im Vorfeld dieser WM. Oh mein Gott, wie soll das denn jetzt laufen in der Vorrunde? Dann spielt irgendwie Spanien gegen Kapverde. Das endet ja 7-0. Dann werden die Stadien nicht voll sein, weil die Ticketpreise so hoch sind. Dann findet das in einem Land statt, was überhaupt nicht weiß, was Fußball ist, sondern nur von Soccer redet und so weiter und so fort. Da muss man sagen, das alles hat sich nicht bewahrheitet. Mhm. Ja, also die Befürchtungen, die wir vorher hatten, die sind nicht eingetroffen. Ich war selbst auch bei einem Spiel vor Ort.
Bei welchem?
Ich war beim Spiel Deutschland gegen Ecuador, wo man noch dachte, das ist nur ein kleiner Ausrutscher, diese Niederlage.
Haben wir dann festgestellt, leider nicht.
Genau, und ich war in New Jersey, ein Stadion mit über 80.000 Menschen an Kapazität. Das Stadion war voll.
Boah, das möchte ich einmal erleben, weil ich meine, in Deutschland hast du es bei Dortmund, ne? Da hast du ungefähr so eine Kapazität, wenn alle mal von der gelben Wand sprechen, da denkst du, ich möchte es einmal auch sehen und erleben. Was ist das für ein Gefühl, wenn du da stehst?
Naja, die gelbe Wand war auch da Programm, denn es waren 75% Ecuadorianer im Stadion. Also das war richtig laut. Vor allen Dingen ging es ja für sie in diesem Spiel noch um alles. Ja. Und dann haben sie eben auch noch 2-1 gewonnen. Und das war schon ein sehr, sehr besonderes Spiel für mich, weil es auch mein allererstes WM-Spiel jemals war.
Oh ja.
Und ich durfte vor dem Anpfiff auch auf den Rasen. Das war natürlich schon so ein Full-Circle-Moment für mich.
Du durftest auf den heiligen Rasen, wo niemand drauf darf?
Ja, das war auch, also wirklich, man muss dazu sagen, dieser ganze Tag war wirklich absurd, weil dadurch, dass ich vor diesem Spiel auf den Rasen durfte, durfte ich keine Tasche mitnehmen. Ich durfte keine Käppi aufsetzen, warum auch immer. Es waren über 30 Grad. Aha. Ich durfte nichts mit dabei haben und nach diesem Spiel...
Ja, weil du sonst mit der Nagelschere ein Stück Rasen rausgeschnitten Zeiten hättest.
Eventuell.
Also ich hätte es so gemacht.
Sie wollten vorsorgen. Das heißt, ich bin wirklich nur in meinem Deutschland-Trikot und einem kleinen Blatt Papier zu diesem Stadion gefahren. Dieses kleine Blatt Papier, es ist absurd, aber ich hatte nach diesem Spiel noch ein Interview mit Annalena Baerbock.
Ja.
So, und das heißt, ich bin nach dem Spiel direkt in ein kleines Podcast-Studio im Soho gefahren und hatte quasi nur die Unterlage, also ich hatte nur dieses Blatt Papier.
So ein Spickzettel quasi.
Genau, weil ich ja kein Laptop, kein iPad, keine gar nichts mitnehmen durfte. Das habe ich mit meinem Leben beschützt, liebe Freunde. Aber dieser ganze Tag war sehr, sehr absurd, ja.
Und wie ist es dann, auf dem Rasen zu stehen?
Das war schon sehr beeindruckend, obwohl ich sagen muss, ich war wirklich erstaunt darüber, weil das war so ein Hybridrasen, das war kein Naturrasen. Mhm. Das war ein bisschen Kunstrasen auch, hatte sowas wie von einem Hockeyplatz, da habe ich mich an meine aktiven Zeiten zurückerinnert.
Ja.
Ich habe ja auch gespielt, da war nichts mit Naturrasen, da war auch der Platz, also da, wo eigentlich Football oder Hockey gespielt wurde, da haben wir drauf Fußball gespielt. Von daher auch da ein Full-Circle-Moment, ich habe mich an meine alten Tage zurückerinnert.
Cool, oder? Wenn man dann in dem Stadion steht und dann so viel gejubelt wird und man so mittendrin ist, irgendwie. Ja. In so einem Kessel, wenn man so will. Und dann natürlich auch mit so viel Hoffnung, wie wir reingegangen sind in diese WM, die dann auch schnell genommen wurde, diese Hoffnung, mit sehr viel Frustration ja eigentlich geendet. Wie ist das für euch als Sportmoderatoren, Moderatorinnen? Weil man ist ja auch schon mit dem Herzen logischerweise dabei. Hat man das Gefühl so... Jetzt ist die Spannung eigentlich raus so ein bisschen.
Also ich sage auch immer so, wenn man mich gefragt hat, wie ich jetzt diese Weltmeisterschaft begleite, dann sage ich als allererstes als Fußballfan. So, das ist, steht bei mir an allererster Stelle, weil das war auch der Zugang zu dem, was ich jetzt mache. Das war die Liebe zu diesem Sport. Und die Sportmoderatorin oder Sportjournalistin kommt eben erst danach. Also von daher muss ich schon sagen, Herzschmerz nach wie vor noch da.
Ja.
Ich hatte so ganz viele naive Momente, auch während meiner New York-Reise, wo ich dann dachte, nach dem 7:1 gegen Curaçao, oh, ein Brasilien-Gefühl. Das letzte Mal, als wir bei einer WM 7:1 gewonnen haben, sind wir Weltmeister geworden. Oh, Ecuador ist doch nur ein Ausrutscher. Ich habe mir das alles so ein bisschen schön geredet, weil ich daran glauben wollte, dass wir ein bisschen was bekommen in diesem Sommer. Auch weil es natürlich 20 Jahre nach dem Sommermärchen ist, was ich als allererstes großes Turnier so wahrgenommen habe, was so ein bisschen wie eine warme Badewanne für mich ist, in die ich mich gerne reinlege.
Verstehe ich.
Und ich hätte, glaube ich, gerade in diesen Zeiten, sagt man ja da immer, glaube ich, hätte uns ein... Weiterkommen der deutschen Mannschaft sehr gut getan. Mhm.
Warum das vielleicht für die Stimmung in unserem Land gut gewesen wäre, sprechen wir gleich drüber. Ich merke so vor lauter Euphorie und auch dir so gerne zuzuhören, habe ich voll meine eigentlich klassische Einstiegsfrage vergessen, die ich eigentlich jedem Gast immer am Anfang stelle.
Du darfst sie stellen.
Gott sei Dank. Also, was würdest du machen, wenn ich dir 10.000 Euro geben würde? Was würdest du damit anfangen?
Ich glaube, ich würde in meinen Fonds packen.
Also hast du einen Sparplan?
Ja. Nicht alleine aufgestellt. Ich habe mir geschworen, ich bin letztes Jahr 30 geworden und ich habe mir geschworen, mit meinem 30. Lebensjahr werde ich mich um das Thema Altersvorsorge kümmern.
Ja, gut.
Und wirklich
zu spät.
Nein, wirklich eine Woche vor meinem 30. Geburtstag habe ich mich bei einer Finanzberatung gemeldet und habe genau ihnen so meinen Plan wiedergegeben, hat gesagt, ich werde nächste Woche 30, ich hatte ein Ziel, ihr müsst mir jetzt helfen, bitte gebt mir ein gutes Gefühl, lass uns zumindest mal ein erstes Gespräch haben.
Ja.
Und das folgte dann.
Hast du ein gutes Gefühl bekommen?
Ich habe ein gutes Gefühl bekommen, weil sie mir, glaube ich, auch, sie haben meine Geschichte verstanden, das war mir auch ganz wichtig. Ich habe keinen Background, wo es irgendwie möglich war, mich finanziell gut aufzustellen.
Mhm.
Ich hatte kein Wissen, ich hatte keine Unterstützung und ich werde auch nichts erben. Beide meiner Eltern sind tot, beide Eltern hatten jetzt auch nicht wirklich viel Vermögen. Das heißt, ich wusste, ich bin so ein bisschen auf mich alleine gestellt.
Mhm.
Und sie haben mich da sehr, sehr gut an die Hand genommen und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Und ich hatte tatsächlich eine etwas ältere Freundin, die schon mit ihnen zusammenarbeitet. Mhm. Das heißt, ich hatte auch so ein naives Vorvertrauen.
Ja, das ist gut.
Weil ich wusste, da ist eine Freundin, der ich wiederum vertraue, die schon seit ein paar Jahren mit ihnen zusammenarbeitet. Und dann habe ich meinen Sparplan an den Start gebracht. Und ich habe tatsächlich letztes Jahr meine allererste Wohnung gekauft mit ihnen zusammen. Und von daher bin ich da in guten Händen. Hoffentlich.
Ja, dass du was machst, das ist das Wichtigste. Ich glaube, dass wir alle anfangen, was zu machen, ist das Wichtigste.
Ja.
Gerade für Frauen existenziell entscheidend und wichtig, dass wir auch finanziell auf eigenen Beinen stehen. Weil egal, wo man hinguckt, egal wie erfolgreich auch welche Frau auch immer ist in ihrem Beruf, trotzdem manchmal vergisst man das so ein bisschen. Auch Altersvorsorge fällt auch manchmal ein bisschen hinten über. Was würdest du sagen, war bisher dein schlechtestes Investen?
Oh, das ist... Ich bin natürlich eigentlich niemand, und da bin ich eigentlich ganz froh drum, ich bin niemand, der sich über so Statussymbole definiert. Ich habe keinen Führerschein, ich kaufe mir kein Auto, ich habe keine Rolex, interessiert mich nicht. Für mein Zugang zu Geld ist ein sehr, sehr pragmatischer. Ich will so viel Geld haben, dass ich keine Sorgen habe.
Ja.
Und von daher, ich glaube, ich habe nie so richtig viel Geld in was Dummes investiert. Das einzige Geld, was ich so richtig, richtig investiert habe, war eben dieser Sparfonds und die Wohnung. Und bisher, viel mehr besitze ich gar nicht an Statussymbolen, sondern es ist wirklich dieser pragmatische Zugang zu Geld. Das ist für mich ein Werkzeug, um Sicherheit zu empfinden. Das ist es, glaube ich.
Sind wir uns, glaube ich, ein bisschen ähnlich.
Ja, glaube ich auch.
In dem Punkt. Mich interessiert auch überhaupt gar nicht, ob da jemand einen 800-Euro Balenciaga-Pulli anhat und ich würde den schon erst recht nicht kaufen.
Nee.
Ich glaube, mit dem Geld kann man irgendwie Besseres anfangen. Kommen wir nochmal zurück zur WM-Stimmung, weil du hast ja gesagt, es wäre schön gewesen, wenn man diese Stimmung noch ein bisschen hätte mittragen können. Ja. Was glaubst du, warum wäre das eigentlich oder ist es gerade aktuell wichtig für uns in Deutschland, in eine bisschen andere Stimmung reinzukommen?
Ich glaube, so eine Weltmeisterschaft und so ein Turnierabschneiden kann zumindest für so einen bestimmten Zeitraum eine gemeinsame Erzählung einer Gesellschaft forcieren. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich in einer Gesellschaft, die so fragmentiert ist wie unsere, schon auch eine Möglichkeit und eine Chance, zur gleichen Zeit das Gleiche zu fühlen. Und das wurde uns so ein bisschen genommen frühzeitig, weil jetzt ist schon, glaube ich, so das deutsche Ausscheiden, ja, wir haben ja nichts anderes erwartet. Auf der anderen Seite, zumindest so einen kurzen Zeitraum, hatten wir zumindest so ein gemeinsames Negativgefühl. Ja. Also wir fanden zu einer kurzen Zeit Julian Nagelsmann alle richtig scheiße.
Ja.
Darauf konnte man sich als Fußball-Deutschland irgendwie einigen.
Ja.
Und dass Jürgen Klopp jetzt der Heilsbringer sein soll, darauf konnten wir uns auch einigen.
Ja. Warum ist es wichtig, dass man sich auf Dinge einigen kann als Gesellschaft? Was glaubst du?
Ja, ich glaube, weil man dann vielleicht auch ein bisschen empathischer miteinander ist, ein bisschen mehr Wohlwollen miteinander hat und weil man wieder in Kontakt kommt. So. Also ich glaube schon, dass man, ob das jetzt in der Kantine bei der Firma oder beim gemeinsamen Schauen irgendwie auf der Bierbank mit Leuten ins Gespräch kommt, mit denen man vielleicht normalerweise nicht so ins Gespräch kommt. Und das bietet natürlich, wenn man so ein gleiches Gefühl hat, bietet das eine Möglichkeit. Und das ist auch so, wie ich finde, kulturübergreifend. Also Fußball ist für mich Kultur.
Total,
das hat aber auch was mit Musik zu tun.
Ja.
Ne? Auf ein Konzert zu gehen, den gleichen Song zu hören, vielleicht auch einen Song zu hören, wo alle so ein bisschen die eigene Herzschmerzgeschichte haben. So, das ist ja so ein kollektiver Vereinigungsmoment, der, glaube ich, einer Gesellschaft so unglaublich gut tut. Ja? Und deshalb bin ich so, auch was so Kultur generell angeht, immer hinterher, dass wir sie achten und schätzen und nicht so eigentlich etwas abtun, als sei das sowas für gute Zeiten. Kultur ist gerade was für schlechte Zeiten.
Und ich finde, es ist auch so ein Zugehörigkeitsgefühl ja letztendlich. Also ich weiß noch, als ich irgendwie vor 18 Jahren bin ich nach Hamburg gezogen und dann wurde ich zum ersten Mal mitgenommen. Ich glaube, es war sogar mein erstes oder dann zweites Wochenende und wurde mit zum HSV geschleppt. Und damals war es wirklich geschleppt. Und dachte so, jetzt gucke ich mal sehen und so. Und dann stand ich da und dann waren da 57.000 Menschen und alle haben gesungen, Hamburg, meine Perle.
Na, schön.
Du wunderschöne Stadt. So, und dann dachte ich so, ja, du bist wirklich eine wunderschöne Stadt und bist jetzt wirklich mein Zuhause. Also ich bin so angekommen durch eigentlich so einen Moment, wo ich dann so Tränen in den Augen hatte und dann irgendwie so den Text noch gar nicht wirklich konnte. Aber es hat mir eben ein Zugehörigkeitsgefühl gegeben. Würdest du sagen, das fehlt aktuell in Deutschland vielleicht ein bisschen?
Ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass wir so wahnsinnig gefangen sind in unseren eigenen Bubbles, würde ich sagen. Und ich glaube, auch das ist der fundamentale Unterschied auch zu 2006. Und ich will da jetzt nicht zu medienwissenschaftlich theoretisch werden, aber ich glaube auch, dass es natürlich durch die sozialen Medien so ist, dass wir so in unseren eigenen Algorithmen auch so ein bisschen gefangen sind. So, wir haben zwar ein Ereignis, was wir alle miteinander teilen, aber die Art und Weise, wie wir das erleben, ist so ganz, ganz unterschiedlich, weil wir so fragmentiert sind in den kurzen Reels, in den kurzen TikToks. Jeder kriegt was anderes eingespielt. Das war natürlich 2006 was ganz anderes. Da hatten wir wenige große Medien, wir hatten weniger Bilder, auf die wir uns dann alle einigen konnten. Und jetzt öffnen wir unser Handy und es ist so ganz individuell, was wir so zugespielt bekommen. So. Und es ist natürlich auch so eine krasse Stimulation und alles so auf maximaler Geschwindigkeit, alles auf 1,5, alles auch nie zu doll. Und dass man dann auch irgendwann so sagt, boah, so, wir sind auch mittlerweile in so einer Empörungsgesellschaft angelangt, weil diese Empörungsdrüsen die ganze Zeit gepusht werden. So. Wo ist denn da auch der weitere Blick? nicht dieser Tunnelblick für ne, ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Und das macht ja dann auch Zugehörigkeit. Also das ist eigentlich, wenn man so einen weiten Blick hat, dann inkludierst du ja viel mehr Menschen. Und dann hast du ein größeres Zugehörigkeitsgefühl, würde ich sagen. Und der Tunnelblick ist, glaube ich, aktuell extrem.
Der absolut spaltet, ist Trump. Also der ja auch eine große Rolle plötzlich gespielt hat, ganz unerwartet, während der WM sich da eingeschaltet hat und bei Infantino angerufen hat. Was war das für euch, auch für euch Journalisten, Journalistinnen, wo es ja wirklich darum geht, dass man unabhängig ist, ne? Dass unabhängig bewertet wird? Was war das für euch für ein Moment? Da wurde ja auch viel drüber diskutiert, dass ein Präsident einfach Regeln so ganz beliebig, so wie er gerade Bock hat, unberechenbar, wie wir ihn eh kennen, aber einfach ändert.
Mein erster Gedanke war, oh weia, jetzt ist die Büchse der Pandora offen. Mhm. Und vor allen Dingen auch so aus so einer sportjournalistischen Sicht, ja, wie wollen wir denn jetzt noch dahinterherkommen, was alles angefochten wird? Ja. Gelbe Karte, rote Karte, Ergebnisse. Wollen wir jetzt noch in die Vergangenheit zurückgehen? Ist irgendwie das Kukurea-Handspiel von 2024? Kann März da nochmal anrufen?
Da fände ich auch gut, wenn wir da nochmal drüber, so. Vielleicht im Nachgang.
Ne? Wir sagen das mit so einem Witz jetzt, aber es hat natürlich massiv die Integrität des Sports und das, was der Sport eigentlich auch auszeichnet, nämlich Fair Play, massiv beschädigt. Und wenn wir gerade auch über Weltmeisterschaften und die Einzigartigkeit von solchen Turnieren sprechen, eine Weltmeisterschaft ist auch immer ein Brennglas für gesellschaftliche Bedingungen in einem Land selbst. Und es ist schon so paradox, dass eigentlich genau das eingetroffen ist, was man auch so ein bisschen befürchtet hatte und wo eigentlich der größte Verlierer bei dieser ganzen Geschichte neben dem Sport auch die USA selbst ist, weil das Team an sich, das hat so begeistert. Ich habe wirklich für diese Mannschaft geroutet. Die haben mir Spaß gemacht, die haben guten Fußball gespielt, die hatten coole Zocker so. Die Fans waren cool, die waren offen, die hatten Bock plötzlich auf dieses Zocker. Und dann kommt ein Präsident und reißt alles ein, was sich diese Mannschaft mühsam an Credit aufgebaut hat. Und symptomatischer und symbolischer für Donald Trump und seine Stellung auch in diesem Land hätte diese ganze Posse rund um diese rote Karte für mich nicht sein können.
Mhm. Dann hat sich der Spieler ja selbst auch dazu geäußert, hat ja auch selber Stellung genommen, was ich sehr stark fand an dieser Stelle. Weiß man ja auch nicht, wie gehst du damit um, gerade im Fußball. Und Politik ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also viele Fußballer, und da muss man muss man vielleicht mal nicht gendern an dieser Stelle, möchten so gar nicht so unbedingt sich politisch gerade machen oder hinstellen. Mhm. Wie habt ihr das wahrgenommen in diesem Moment?
Also ich finde schon, dass er, glaube ich, und auch seine Performance in diesem Spiel dann gegen Belgien, das war seine schlechteste Leistung, das war übrigens auch die schlechteste Turnierleistung der gesamten USA, das war dann schon sehr, sehr bezeichnend, dass das, glaube ich, diese Mannschaft emotional komplett erdrückt hat. Mhm. Und Balogun, der Spieler, ist ja dann auch nach der Partie auch nochmal zum belgischen Trainer gegangen, hat sich sozusagen ein bisschen auch entschuldigt. Ja. Und das ist natürlich etwas, was auf gar keinen Fall sein darf, ja, dass ein Sportler oder eine Sportlerin aufgrund politischer Einflussnahme nicht mehr befreit, auch einfach den Job ausüben kann, weil das ist es ja auch, ne? Und das fand ich dann schon wirklich sehr, sehr befremdlich und spannend auf der anderen Seite, weil wir jetzt endlich mal ein ganz, ganz plakatives Beispiel dafür bekommen haben, was politische Einflussnahme auf den Sport wirklich ist. In der Vergangenheit wurde so viel über die Politisierung des Sports gesprochen, wenn es um die WM in Katar ging. Diese blöde Regenbogenbinde, was wurde da alles gesagt, ja? Das war eigentlich aber der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen, die Achtung der Menschenrechte und der Menschenwürde. Ja. Das hat nichts mit Politik zu tun.
Eigentlich
das
ist selbstverständlich.
Das ist das, wie wir Gesellschaft verhandeln, liebe Freunde. Und dass wir jetzt als Beispiel endlich mal so plakativ, das ist Politik im Fußball. Das ist ein Problem. Nicht, wenn wir uns für Menschenrechte einsetzen. Und deshalb, wenn ich das irgendwie so positiv für mich ein bisschen framen möchte, dann, dass sich da ein bisschen was entzaubert hat.
Ja, und ganz deutlich nochmal gemacht wurde, das, was immer irgendwie ein bisschen, man dachte, im Verborgenen liegt, wo man, also Dinge, die nicht greifbar waren, ja, also wo man schon immer wusste, da wird irgendwas hin und her geschoben, da werden irgendwelche Telefonate und Meinungen ausgetauscht, aber dass man es dann doch so offensichtlich macht und ein Trump als Präsident dann auch sagt so, ja, da habe ich angerufen. Ja. Da habe ich gesagt, das geht so nicht, da rufe ich jetzt mal an. Ja. Also es hat ja eine Tragweite, wo man so dachte, versteht er das selbst?
Ja, also erstmal Corruption never dies. Ich glaube, das ist auch schon wieder ein Beispiel dafür gewesen. Es war dann vielleicht vorher auch in den Hinterzimmern immer schon bei der FIFA häufig. Ja. Da gibt es einige Beispiele für. Und jetzt wurde es halt so ganz plakativ und offen auf der großen sichtbaren Weltbühne ausgetragen. Und natürlich hat Donald Trump überhaupt nicht verstanden. Er wusste ja noch nicht mal, was eine rote Karte ist. Ne? Also das ist schon wirklich an einer Absurdität nicht zu überbieten. Und wäre es nicht so traurig, wäre es eigentlich so ein perfekter Sketch und es ist auch schon wirklich hilarious, was er da tut. Aber es ist natürlich ein Fall, der unter gar keinen Umständen zu den Akten gelegt werden darf. Weil, also nochmal gesagt, damit schaffst du einen Präzedenzfall, den, wenn du ihn nicht aufarbeitest, nicht mehr stoppen kannst. Also das kann den Fußball, wie wir ihn kennen, fundamental verändern. Weil jetzt kann sozusagen jeder kommen und irgendwas anfechten und nochmal nachgucken. Und wir auch als Fußballfans oder als Fußballöffentlichkeit können uns gar nicht mehr sicher sein, ob das Ergebnis, was wir da sehen oder die Entscheidungen, die getroffen werden, überhaupt konsequent und nachhaltig sind.
Ich bin gespannt, wie es wie darüber nochmal geguckt wird, ob es aufbereitet wird in der Form, in der wir es uns auch für den Sport wünschen. Dass Geld immer eine Rolle spielt, ja, also auch beim Sport und vor allen Dingen beim Fußball, das wissen wir auch. Ja. Wie wichtig ist denn, dass Länder, dass also jetzt auch die Länder, die WM ausgetragen haben, so viel Kohle, also auch absurd viel Kohle teilweise in Infrastruktur reinpumpen?
Ja, ich glaube, da war die Weltmeisterschaft natürlich schon wieder auch ein Paradebeispiel dafür, wie kapitalistisch der Fußball auch geworden ist, wie maximal auf Wachstum er ausgelegt worden ist. Also mehr Spiele. Plötzlich gibt es Hydration Breaks, wo noch mehr Geld eingenommen werden soll.
Manche sagen Hydration Break, manche sagen Werbebreak.
Ja, das ist Auslegungssache. Kommt sie, kommt sa. Aber natürlich ist das, glaube ich, ein perfektes Beispiel gewesen für die Gigantomie des Weltfußballs. Und wo natürlich auch sag ich mal, der Ursprung dieses Sports und warum wir uns eigentlich auch in ihn verliebt haben, ein bisschen ad absurdum geführt worden ist, weil eigentlich ist Fußball ja immer ein Spiel der einfachen Leute gewesen, ja. Und wenn man sich da teilweise die Ticketpreise dann auch anschaut, die Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, dann übrigens mit marktüblichen Preisen.
Wo lag denn dann so ein WM-Finalticket eigentlich?
Also ich glaube, Finaltickets sind nach oben offen gewesen.
Also auch im fünfstelligen
oder
mehr Bereich.
Genau, es gab ja auch dieses Dynamic Pricing System, das erste Mal, ein System, was übrigens in Europa verboten ist. Das heißt, die Ticketpreise wurden nach der Nachfrage gestaffelt und dann gab es eben auch noch einen sogenannten Schwarzmarkt von der FIFA selbst, wo dann quasi offener Handel war über die Ticketpreise und auch da wurde quasi das nicht gedeckelt und die FIFA hat auch noch 20% von den Ticketpreisen damit dann verdient. Also das ist schon absolutes Neuland gewesen. Und ich glaube, es hat den Kern dessen, was der Fußball mal war, maximal ausgehöhlt.
Dann haben wir, das hatten wir gerade eben nochmal nachgelesen, das Stadion in L.A. hat 2,4 Milliarden gekostet und mit allem drum und dran, also dieser ganze Komplex über 5 Milliarden. Ja. Was bleibt denn da eigentlich am Ende für die Menschen, die dort leben? Wer profitiert davon und für wen bringt es wirklich gar nichts?
Ich glaube, ich würde da bei der USA jetzt nochmal eine Klammer setzen, weil als ich dort war, habe ich auch mit einem Taxifahrer gesprochen und meinte so, hey, wie würdest du denn das gerade so sehen? Habt ihr Bock auf die WM? Seid ihr so into Fußball gerade oder gar nicht? Ich meine, davor haben die Knicks noch gewonnen. So. Seid ihr maximal auf Basketball gerade und so. Und er meinte so, ganz ehrlich, egal was für ein Sport hier läuft, wir gucken den Sport. Wir sind so verrückt nach Sport, dass ich glaube, in dem Fall sagen würde, dieses Stadion wird Verwendung finden. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und das wird auch, das wird auch genutzt werden, ja.
Also für andere Sportarten.
Absolut. Aber ich glaube, die Stadien in beispielsweise Katar, die Stadien auch damals in Brasilien, ja. Also da gibt's ja Aufnahmen von Maracanã, was komplett verwahrlost ist, ja. Das muss für die Menschen Menschen, die dort vor Ort leben, in den Favelas als blanker Hohn daherkommen, ja, dass da so viel Geld reingeballert worden ist, ohne eine Weiternutzung. Und da habe ich von der Nachhaltigkeit noch gar nicht angefangen. Das steht natürlich alles in den FIFA-Statuten, ist aber natürlich nicht gelebte Realität. Also, dass Menschen, die vielleicht nicht Geld haben, um irgendwie daran zu partizipieren, zu sagen, daran will ich nicht teilhaben, daran kann ich auch nicht teilhaben und das halte ich auch nicht gut. Das kann ich sehr, sehr nachvollziehen.
Ja, wie viele Menschen sich einfach kein Fußballticket kaufen können und leisten können. Ne? Jetzt begleitest du sehr viele Spitzensportler und Sportlerinnen. Was würdest du sagen, was macht den großen Erfolg aus einzelner Spieler oder Spielender?
Ich glaube, da hat sich auf jeden Fall etwas entwickelt. Also wenn du die jungen Leute fragst, dann sind sie nicht mehr Fan von einem Verein, sondern sie sind Fan von einem Spieler. Die Spieler haben mittlerweile eigene Jubel, sie haben eigene Schuhe, sie haben eigene Werbepartnerschaften, sie sind Idole geworden, sie sind etwas, wonach man, ja, die man anhimmelt, die man irgendwie glorifiziert, die man sich als Vorbild nimmt. Also es ist ein krasser Personenkult geworden. Also ich habe zwei kleine Brüder. Ich glaube, die interessieren sich eher dafür, wer auf dem Rücken steht, als was für ein Wappen da vorne drauf ist. Und das war bei meinem Großwerden zumindest noch ganz, ganz anders. Und auch da merkt man, dass es natürlich durchweg durchkapitalisiert ist. Die Spieler sind nicht mehr nur Spieler, die sind Marken geworden. Und auch da lässt sich natürlich sehr, sehr gutes Geld dran verdienen.
Ist ja auch ein großer Stab dann meistens drumherum. Ne?
Absolut. Und es gibt Kundschaft. Und es gibt Kundschaft. Also es gibt die jungen Leute, die natürlich dann die Sachen kaufen, die Trikots kaufen, die Schuhe haben wollen, das Deo haben wollen. Also das ist ein Abziehbild, aber auch unserer Gesellschaft. Ja? Also wo es, glaube ich, auch durch kapitalisiert ist und man sich kaum noch dagegen wehren kann. Und natürlich auch hier, ich will gar nicht zu sehr wie so ein Boomer klingen, aber natürlich die sozialen Medien auch Verstärker davon. Ne? Ja. Also auf TikTok, auch jetzt auch bei dieser Weltmeisterschaft, spannend. Plötzlich hatten alle Fußballer TikTok.
Ja.
Ob Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, alle hatten plötzlich TikTok. Ja, weil TikTok der offizielle Sponsor dieser Weltmeisterschaft ist.
Ja.
Und auch da vierfache Margen zu verdienen waren, wenn du dann über den WM-Zeitraum einige TikToks gepostet hast.
Ja, und man hat ja auch gesehen, wie stark auch zum Beispiel nicht nur auf TikTok, auf Instagram sich plötzlich die Followerzahlen verändert hatten. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt, den Spieler, aber einer der...
Vucinia, der Torhüter.
Der Torhüter, ne? Wo plötzlich, keine Ahnung, hat mit 3000 Followern angefangen, plötzlich waren es 2 Millionen oder was. Das heißt, diese Power, die das ja auch hat, ne? Wenn du auch sagst, ist der Fokus auf Einzelne, nicht mehr auf die Mannschaft oder nicht mehr auf ein Gemeinsames, wie verändert der denn so ein bisschen auch das Gefühl für einen Sport?
Also ich glaube schon, dass es ein komplett anderes Erleben ist, auch wenn wir über die Zugehörigkeit gesprochen haben. Das wird natürlich verwässert. Also weil wenn der einzelne Spieler dann wechselt, ja, dann ist es halt nicht mehr die Zugehörigkeit zu diesem Verein. Das, was ja aber eigentlich auch, ja, und ich bin da schon Traditionalistin. Das merke ich schon, je häufiger ich darüber nachdenke. Ich lächze diesen Personenkult nicht nach. Ich möchte mir das bewahrheiten, diese Einzigartigkeit, auch einen analogen Ort zu haben, wo man mit Menschen im gleichen Trikot eben dieses einzigartige Zugehörigkeitsgefühl hat. Und das hast du eben nicht, wenn du einen Namen nur hinten drauf hast. Ja. Und ich möchte mir das bewahren. Und es gibt mittlerweile auch durchaus andere Möglichkeiten. Also ich glaube, der Breitensport, der boomt, ja. Also viele gehen dann wieder in die Regionalliga, gehen in die Bezirksligen und viele gehen eben auch zum Frauenfußball. Auch dort ist das Erleben noch ein ganz, ganz anderes. Es ist ein bisschen rudimentärer, weil sie natürlich auch struktureller noch ein bisschen hinterherhinken, was diesen Sport dann noch nahbarer, transparenter macht und ich glaube dadurch auch ein bisschen zugänglicher macht. Und für viele Menschen ist das eben die Einzigartigkeit des Fußballs. Und ich finde, dann ist es, wenn man es positiv sagen möchte, für jeden ist jetzt gerade was dabei.
Also strukturell, klar, bei den Frauen, beim Frauenfußball ganz anders, aber naturgemäß muss man auch ehrlich sagen, plus auch finanziell. Ne? Also Athletinnen, die vielleicht im Schnitt eher bei 4.000 Euro landen gegen Bundesligisten, die durchschnittlich spielen, die dann vielleicht 1,5 Millionen verdienen.
Ja.
Also da ist ja noch gar nichts mit, sagen wir mal, mit Gleichbehandlung beim Sport. Also im Tennis ist das schon ein bisschen anders. Bei den Grand Slams, da verdienen Frauen und Männer das gleiche Preisgeld. Es gibt auch immer ganz emotionale Argumentationen dazu, warum das auch im Fußball gar nicht so sein kann. Wie stehst du denn dazu?
Ich finde, in dieser ganzen Debatte Frauensport oder Frauenfußball und Männerfußball wird mir ein Aspekt zu wenig besprochen. Und den fordern übrigens auch nicht die Spielerinnen. Es geht nicht um Gleichheit, es geht um Gerechtigkeit, es geht um gerechte Bezahlung. Und ich glaube, viele, viele Spielerinnen wollen gar nicht so viel verdienen wie die Männer. Überhaupt nicht. Sie wollen einfach eine gerechte Bezahlung haben und sie wollen vor allen Dingen auch gerechte Rahmenbedingungen haben. Und ich glaube, da haben wir echt noch Hausaufgaben zu machen, was die Struktur angeht, was Infrastruktur angeht, Plätze.
Ja, dass man auch im Stadion trainieren bzw. spielen kann.
Ja, also im Winter werden zahlreiche Bundesligaspiele der Frauen abgesagt, weil der Rasen nicht beheizt werden kann und dementsprechend einfach Eis drauf liegt. Ja? Physiotherapeutische Behandlung und so weiter und so fort. Ja? Also ich glaube, da geht es um Gerechtigkeit, nicht um Gleichheit. Und das wird mir in dieser ganzen Debatte so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Mhm. Und was mich an dieser ganzen Debatte auch noch stört, ist, es ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Der Frauenfußball ist viel, viel jünger als der Männerfußball. Ja? Sie haben noch richtig viel aufzuholen. Das heißt, natürlich sind sie noch nicht da, wo der Männerfußball ist. Das hat aber dann nichts damit zu tun, dass der Frauenfußball schlechter ist, sondern sie haben einfach einen strukturellen Nachteil, der noch aufgeholt werden muss. Und ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen, immer mit zu sagen, wir schmeißen das alles einfach in einen Topf und vergleichen es dann miteinander. Und natürlich kommt dann ein schlechter Pitch dabei heraus, dass man so denkt, warum soll ich mir diesen Frauenfußball, wo die Plätze scheiße sind, die Bezahlung nicht richtig da ist, es ist langsamer, es ist irgendwie nicht ausverkauft, warum soll ich mir das eigentlich angucken? Ja, es ist ein schlechter Pitch.
Das ist interessant, weil es ist eine ganz große Parallele zu den Finanzen, also zu Frauen und Finanzen, ja, wo wir hier ja auch dann direkt wieder beim Thema sind, weil auch da ist es so, dass wir strukturell gesehen, historisch gesehen, nicht so weit sein können wie Männer, weil seitdem es Bankkonten gibt, können Männer Bankkonten eröffnen und haben. Das ist für Frauen seit Anfang der 60er erst so, ne? Mit Zustimmung des Ehemannes. Also wir haben gar nicht in dieser Selbstverständlichkeit, sind wir gar nicht alle so groß geworden, wie wir mit Geld umgehen am besten. Jetzt hast du ja gesagt, mit 30, du möchtest schon gucken, wie machst du es irgendwie auch für dich mit der Altersvorsorge. Wie gehst du an das Thema ran? Und hast du das Gefühl, dass andere, sag ich jetzt mal in deinem Alter, wir sind jetzt ein bisschen unterschiedlich. Ich bin 44, also wir sind schon so ein bisschen voneinander entfernt. Aber würdest du sagen, andere Frauen in deinem Alter, achten die da drauf? Redet ihr untereinander auch, also du mit Freundinnen oder so, über Altersvorsorge und sowas?
Wir reden da schon drüber, aber es ist eher immer so dieser gleiche Satz, oh ja, ich muss mich da auch endlich mal drum kümmern.
Ja. Und warum macht man es dann nicht?
Ja, gut. Ich glaube, so die Lust, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch vielleicht der Wahrheit ein etwas intensiver ins Auge zu blicken, das macht nicht sonderlich viel Spaß. Und ich glaube, das ist so eher die generelle Stimmungslage, die ich so mitbekomme, dass man durchaus begreift, dass das ein wichtiges Thema ist, wo man sich mit auseinandersetzen muss, aber dass man jetzt nicht so richtig Lust dazu hat. Also es ist ähnlich wie mit der Steuererklärung. Man muss sie machen, aber so richtig Bock hat man nicht.
Und weil man den Eindruck hat, es könnte kein Spaß oder es macht keinen Spaß.
Genau. Ich glaube, das liegt in die Hürde, die Hemmschwelle, sich einmal damit zu befassen.
Ist
die
hoch,
ist, glaube ich, hoch.
Ja.
Und wenn man sie aber einmal, aber ich meine auch ehrlich, ich habe ja auch gesagt, ich habe mir halt Hilfe an die Hand geholt, weil ich es nun mal auch kann. Also es ist ja jetzt auch nicht so, als würde die Finanzberatung mir das pro bono machen. Mhm. Das können einige natürlich nicht. Aber ich habe gesagt, okay, das ist ein smartes Investment von mir, mir da jemanden an die Hand zu holen, der schon so einen Wissensvorsprung hat und der mich sozusagen berät. Und ich habe keine Lust, mich Deep Dive in Aktienkurse reinzufressen, die ganze Zeit auf meinem Handy eine App zu checken, wie es gerade wohl aussieht. Dafür habe ich nicht die Zeit, dafür habe ich keine Energie, dazu habe ich keine Lust. Aber ich habe mir halt Hilfe an die Hand geholt, weil ich durchaus die Wichtigkeit dessen gesehen habe. Ja? Und gerade glaube ich auch, es ist jetzt nicht nur ein Gender-Thema, sondern ich glaube auch ein Prägungsthema generell. Wie bin ich groß geworden? Kann ich mir meiner 3 Eigentumswohnungen in Berlin sicher sein? Weiß ich, ich erbe noch das Haus von der Oma oder nicht? Ich wusste, dass da nichts ist.
Ja.
Und dementsprechend, glaube ich, war mein Leidensdruck noch mal höher, auch als bei anderen Freundinnen von mir.
Ja, Also ich muss sagen, ich bin dafür angetreten, dass es Spaß macht.
Oh, und ihr macht
es Spaß? Dass Finanzen Spaß machen, ja. Und ich möchte auch das vermitteln, dass es Spaß macht und eben diese Hemmschwelle gerne nehmen. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn man generell startet. Weil ich glaube, der erste Schritt ist wirklich für viele der schwierigste Schritt, irgendwie erstmal loszulaufen. Hast du ein Gefühl von auch Generationsungerechtigkeit? Weil wir haben also im demografischen Wandel, wir sind einfach wahnsinnig alt. Also ja. Deutschland ist einfach alt. Spürst du das auch, dass du denkst so, warum müssen wir jetzt so viel arbeiten, wo andere doch und so und die älteren Generationen und? Also merkst du das?
Ich glaube schon, dass das ein extrem starkes Thema ist bei den jungen Leuten. Ich weiß nicht, ob ich mich noch dazu zählen kann. Ich glaube, ich bin Millennial, also vielleicht schon.
Ich bin auch noch Millennial, gerade so.
So, genau. Also ich glaube schon, dass es ein Thema ist, dass das Versprechen in die Zukunft nicht mehr ein solch starkes ist, wie es bei den Boomern beispielsweise war. Mhm. Und ich glaube, Thema Rente und so weiter und so fort, hinlänglich besprochen worden, dass unsere Generation vermutlich nicht mehr ganz so viel davon haben wird. Und dass dieses Versprechen in eine bessere Zukunft, dass das nicht mehr da ist. So. Mhm. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie die jungen Leute zum Thema Arbeit stehen.
Ja.
Und auch zum Thema Geld stehen.
Was glaubst du, hat sich da verändert?
Ich glaube, wir tun den jungen Leuten nicht recht, wenn wir es einfach als Faulheit abtun.
Mhm, glaube ich auch.
Und zu sagen, ja, das ist so diese Wellness-Generation, diese Life-Life-Balance.
Die Work, ja, oder genau.
Genau, es ist ja diese Carsten Lindemann hat es ja als diese Life-Life-Balance betitelt. Und ich finde, das ist so ein bisschen vermessen.
Ja.
Gemessen auch daran, mit was für einer Überforderung diese junge Generation auch vielleicht groß geworden ist.
Friedrich Merz sagt, Teilzeit ist Lifestyle.
Ja, also, ja. Ich finde, das ist schon so ein bisschen entrückt und nicht beachtend, unter welchen Rahmenbedingungen junge Menschen auch groß werden. Mhm. Klimakrise, Finanzkrise, Kriege in Europa, soziale Medien und so weiter und so fort. Also da gibt es so viele Aspekte, wo du, glaube ich, merkst, dass sich da so eine Gewichtung verschiebt.
Ja.
Hinzu Wohlstand ist für mich nicht nur Status und Statussymbole, sondern Wohlstand ist für mich Freiheit. Mhm. Wohlstand ist für mich eine Auswahl zu haben und mich nicht tot zu arbeiten, sondern auch mir aufgrund des Lebens, in dem wir uns oder der Welt, auf der wir uns gerade bewegen, mit all diesen multiplen Krisen, dass da ein ganz klares Bewusstsein dafür ist, wie kurzweilig das Leben ist. Mhm. Will ich das damit verbringen, mich tot zu arbeiten? Oder will ich damit die Zeit verbringen, in irgendeiner Form eine mentale Gesundheit auch voranzustellen? Ich will ein gutes Leben haben. Ich möchte nicht nur ein pragmatisches Leben haben, sondern eines, was gut ist. Ist das vermessen, das so zu sagen?
Ich habe auch das Gefühl, dass die erste Generation, die überhaupt so denkt, ne? Also ich glaube, weder die Generation vor uns noch unsere Generation hatte jemals so diese Gedankengänge überhaupt. Also gerade mentale Gesundheit, ist definitiv gestiegen. Auch in der Anerkennung, glaube ich, bei jüngeren Menschen, würde ich denken. Was das aber macht und wie Zukunft funktionieren kann und auch diese Generationsungerechtigkeit, da können wir jetzt nochmal das ein bisschen vertiefen. Und zwar mit Moritz Bauer von Union Investment. Freuen wir uns auf ihn. Moritz, schön, dass du hier dabei bist in unserer Runde. Willkommen. Wir haben jetzt gerade schon kurz gesprochen, ne, über unterschiedliche Generationen, wie man auch in unterschiedlichen Generationen Gerechtigkeit wahrnimmt. Jetzt gibt es einige Nachteile Älteren gegenüber. Was macht denn das mit dem Verhältnis auch von jungen zu älteren Menschen?
Ja, früher hat man, glaube ich, immer gesagt, die Rente ist sicher. Und da konnte man sich, glaube ich, auch drauf verlassen. Heute ist das ein großes Fragezeichen. Ja? Also ich glaube, die junge Generation glaubt da nicht mehr dran. Und allein, wenn man auf die Demografie guckt, muss man kein Prophet sein, um das wirklich anzuzweifeln. Und da fühlt man sich ein bisschen alleingelassen, auch alleingelassen von der Politik. Und dementsprechend kann ich schon verstehen, wenn die junge Generation sagt, so kann es nicht weitergehen. Ich muss selber gucken, wo ich bleibe. Und das liegt dann mit meiner eigenen Altersversorge, aber natürlich auch mit einem gewisser Protest gegen die nicht vorhandenen Reformen, die es aktuell gibt.
Mhm. Und deswegen Altersvorsorge, merkt ihr hier auch, dass vielleicht jetzt doch auch viele Jüngere zu euch kommen und sich damit beschäftigen? Oder ist das doch noch nicht so in den Köpfen angekommen?
Doch, ich glaube, das ist angekommen. Ja. Ich glaube, jeder hat verstanden, dass wenn ich im Alter abgesichert sein will, muss ich selber was machen, muss ich selber investieren. Und man hört ja auch immer von dem einen oder anderen, wo es schon ganz gut läuft. Und je früher man anfängt, desto besser. Und einmal die Hürde geschafft, einmal die Hürde überwunden, dann macht es auch Spaß, sich damit zu beschäftigen.
Ja, also Lena hat doch richtig, also hast du alles richtig gemacht.
Ja, also ich bin noch nicht beim Spaßlevel angekommen,
ja.
Aber ich bin zumindest einmal durch dieses schwarze Meer geschwommen, was man mir auch immer sagte. Mhm. Lena, da musst du einmal durch, das tut einmal weh, aber dann wird's super.
Das mal schauen. Aber alleine das, also in diesem Framing, ne, dass ja. es ja wirklich mit Finanzen gibt, das ist doch absurd eigentlich, weil es ist ja kein, es tut ja eigentlich in dem Sinne nicht weh, sich damit zu beschäftigen. Natürlich muss man so ein bisschen gucken, was ist auf dem Konto, und das kann natürlich logischerweise, kann das wehtun, aber wie wichtig ist es vielleicht auch, die Emotionen da auch mal einen Moment zur Seite zu legen?
Ja, das ist ganz wichtig. Man muss sich, glaube ich, auch mal bewusst sein, dass es mal -20% machen kann, das Depot. Das ist halt, in Deutschland haben wir nicht die Aktienkultur bisher, um zu verstehen, dass man mal Risiko nehmen muss, um Rendite zu erzielen. Denn ohne Risiko gibt es auch keine Rendite. Und oft ist es halt so, dass wir in Deutschland oft die Gefahren, die Unsicherheiten an erste Stelle stellen und die Chancen dann ein bisschen hinten anstellen. Und dann verpassen wir oft vieles. Und das ist, wo wir sicherlich noch besser werden können.
Wir haben jetzt gerade schon so ein paar Parallelen festgestellt zwischen Fußball und Finanzen. Wie siehst du es denn? Wo sind da die Parallelen aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, da kann man, also die Kommerzialisierung des Sports und insbesondere Fußball ist ja schon krass, ne? Und auch, es gibt eine lustige Sache jetzt, du hattest es eben auch angesprochen mit Donald Trump, ne? Den Einfluss, den er auf die FIFA genommen hat. Ja. Ähnliches macht er ja auch an den Kapitalmärkten. Er nimmt massiven ja. Einfluss auf die US-Institutionen, die so wichtig sind für die Integrität des Kapitalmarktes. Und da habe ich mich schon wieder gesehen, als ich das gelesen habe über den Einfluss auf diese rote Karte. Das sehen wir auch fast tagtäglich, und damit müssen wir umgehen.
Was macht das denn dann mit dem Kapitalmarkt, wenn Trump über Zölle spricht und ganz neue Ideen hat plötzlich spontan?
Ja, es sorgt für Unsicherheit, für weniger Vertrauen. Und das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen an den Kapitalmärkten. Wir wollen ein gutes Umfeld haben, wir wollen funktionierende Institutionen haben, und dann haben wir auch Vertrauen in die zukünftigen Erträge, in die zukünftigen Umsätze, und die brauchen wir für einen gesunden Kapitalmarkt und halt auch für eine gesunde Wirtschaft, die sich dann auf alle zurück auch reflektiert.
Wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, wie viel Geld in diese WM geflossen ist, Milliarden. Wie wichtig oder auch unwichtig ist es für eine Infrastruktur?
Ja, Lena hat es ja auch gesagt, ne? Man ist erstmal Fan und dann findet man erstmal WM cool und dann denkt man aber, boah, diese ganze Kommerzialisierung finde ich schon ein bisschen blöd, das wird ja nur gemacht, um dann noch mehr Geld zu verdienen. Und ja, es ist ein riesiges Geschäft geworden. Man spricht jetzt auch von einem wirtschaftlichen Beitrag von knapp 17 bis 18 Milliarden, die die USA alleine durch diese FIFA-WM erzielt. Das hört sich erstmal nach wahnsinnig viel Geld an. Aber du hast schon gesagt, die 17, 18 Milliarden, das vergleicht sich zu einer gesamten Wirtschaftsleistung der USA von 32.000 Milliarden. Mhm. Und dann ist es natürlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber es kann halt für das Sentiment, für die Stimmung einen großen, großen Einfluss haben.
Und das ist ja irgendwie das Spannende, weil wir gucken, also ich jetzt, ne, als Fußballfan, gucke mir das einfach an und entweder finde ich es gut, finde ich es nicht gut, oder verbinde auf jeden Fall immer Emotionen damit. Ne? Entweder ich jubel oder ich heule. Was steht aber eigentlich an Zahlen dahinter, was wir gar nicht so sehen?
Na gut, das sind natürlich die verschiedensten Branchen, die dahinter stehen. Also die Sportindustrie ist ja riesig geworden. Ne? Das ist eine Industrie, die ist wahrscheinlich nicht diese 17 Milliarden, die ich eben zur WM gesagt habe, sondern im Jahr wahrscheinlich so 2000 Milliarden. Das ist eine riesige Maschinerie über verschiedenste Branchen hinweg, die extrem wichtig ist, auch für den Kapitalmarkt. Gibt es auch einige Unternehmen, in die man gut investieren kann. Aber das wächst natürlich, weil das Verständnis für einen gesünderen Lebensstil größer ist, weil man sich mehr bewegen möchte, weil auch die Schwellenländerbevölkerung sich mehr und mehr diesem Thema öffnen. Und dementsprechend ist das für uns ein ganz attraktiver Wirtschaftszweig, der immer wichtiger wird und der aber auch durch Zyklen geht.
Und welche Branchen profitieren, ich sag mal, kurzfristig davon, auch von so einer WM?
Kurzfristig kann man natürlich alles, was direkt mit den Ticketverkäufen, was mit dem Stadionbesuch, also dieses Live, wer ist der Betreiber des Stadions? Wer verkauft die Tickets? Nicht nur die FIFA, da sind ja auch andere Unternehmen involviert. Wer organisiert das Public Viewing? Wer verkauft die Getränke dort? Das sind natürlich, oder wer bringt die Leute zum Flughafen? Wer sind die Fluglinien? Das sind die kurzfristigen Unternehmen, konsumnahe Unternehmen, die davon profitieren.
Und langfristig?
Längerfristig ist natürlich die Infrastruktur wichtig. Ich habe es eben auch schon angesprochen, weil diese vorzeitigen Konsumausgaben, die verpuffen. Das ist meistens auch nur Vorzieheffekte. Dann kaufe ich mir den Fernseher, damit ich jetzt schön für die WM gucken kann und danach hätte ich ihn sowieso gekauft danach.
Ah, ja.
Längerfristig ist das, was bleibt, ist die Infrastruktur. Kann ich dieses Stadion wirklich für andere Sachen benutzen? Lena hat es schon gesagt, in Katar gibt es da Fragezeichen, wie diese Infrastruktur weiter genutzt werden kann. In den USA, glaube ich, ist das nicht der Fall. Ne? Da kann man, diese Investitionen werden sich lohnen, denn da gehen auch an einem Donnerstag 80.000 zum College-Football-Spiel. Und wenn man da in die richtige Infrastruktur mit Digitalisierung gut investiert hat, kann man sowohl die Stadt als auch das Land dadurch schon relativ groß profitieren.
Ah, das heißt, also kann auch ein Katalysator sein für eine Modernisierung zum Beispiel.
Ja, also ich glaube schon. Ne? Also es ist natürlich, man ist ja eine Werbeplattform für ein Land. Ne? Also auch erinnern wir uns an 2006 in Deutschland. Deutschland hat sich als toller Gastgeber präsentiert. Man hat gezeigt, die Infrastruktur funktioniert hier. Wir können so welche großen Events sehr, sehr gut organisieren. Und dann hat das, glaube ich, auch schon geholfen, die Auftragslage danach ein bisschen zu verbessern, weil man gesagt hat, ha, in Deutschland funktioniert das, da mache ich das.
Wo siehst du das noch, Helena, wenn du so unterwegs bist? Du bist ja auch international unterwegs, hast ja auch gerade gesagt, wo du merkst, so, das hat das Land aber eigentlich extrem gut gemacht.
Also ich glaube schon, also dadurch, dass ich ja jüngst in New Jersey war, das war schon vom Einlass, vom Kost und Logis, was man da alles bekommen hat, wie schnell das alles ging, wie gut organisiert das war. Da wusste man auch so ein bisschen, okay, dieses Land kann auch Entertainment. Ja? Also sie sind da, glaube ich, sehr, sehr geschult. Was ich aber auch noch spannend finde, ist, dass es ja mittlerweile nie mehr nur um Sport geht. Ganz, ganz viele Länder sehen da natürlich mittlerweile wirklich eine nachhaltige Wirtschaftsstrategie hinter. Und das ist gerade, weil du ja auch noch mal Katar angesprochen hast. Wir haben eine Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien. Gerade der globale Süden benutzt natürlich den Sport auch nicht nur um Infrastruktur aufzubauen, sondern Imagepflege, sogenannte Softpower. Es geht um Tourismus. Es geht da um ganz, ganz, ganz viele Aspekte, die auch nicht nur was mit dem Fußball zu tun haben. Da werden Golfturniere veranstaltet. Da wird, keine Ahnung, also in ganz, ganz großen Sportzyklen gedacht und Sportkomplexen gedacht, um wirklich eine nachhaltige Wirtschaftsstrategie aufzubauen, unabhängig vom Öl. Also man will so ein bisschen weg davon kommen, sondern man will so in neue Märkte reinkommen.
Ja.
Und dafür wird der Fußball und der Sport natürlich auch benutzt.
Ja, also Imagepflege, da wird viel zu tun sein, in Saudi-Arabien wahrscheinlich. Wie hoch sind denn so Chancen, durch so riesige Sportereignisse wirklich effektiv und auch nachhaltig das Image eines Landes vielleicht zu verbessern?
Das kann schon funktionieren. Also in Deutschland haben wir es ja gesehen, positiver Effekt in den Folgejahren. Katar, Saudi-Arabien, das ist ja eine ganz große Strategie, ne? Dass man über Jahre hinweg dann nicht sich wegdiversifiziert von nur dem einen Wirtschaftszweig, von nur Öl. Man steht für mehr. Und das kann schon eine grundlegende Transformation eines Landes auch bedeuten. Mhm. Schwieriger in so großen Ländern wie in den USA. Ne? Da ist es nicht so einfach. Schwieriger in großen Ländern wie in Deutschland. Aber in Ländern wie in Katar ist das wirklich grundlegend ein Umbruch. Ne?
Jetzt, wenn wir über Kapitalmarkt sprechen, da sind auch immer viele Emotionen dabei. Ne? Also da versucht man ja auch, sich manchmal runterzukühlen. Aber du sagst es auch, das kommt ja auch ein bisschen drauf an, was drumherum passiert, warum eben es auch am Ende die Auswirkungen gibt, ob es hochgeht, ob es runtergeht. Wie ist das mit der Erwartungshaltung? Siehst du da auch Parallelen zu eben einem Turnierland wie Deutschland?
Beim Kapitalmarkt ist ja immer wichtig, dass man nicht das guckt, was jetzt war, sondern was passiert nach vorne. Und wenn man jetzt nochmal die WM heranzieht und sagt, Deutschland wäre eine Aktie und Kap Verde wäre eine Aktie gewesen. Beide haben am Ende das Gleiche geliefert, sind im 16. kann ich gar nicht aussprechen, ausgeschieden.
Das wollten wir auch nicht aussprechen.
Ja. War nur eine Übergangsphase eigentlich.
Ja.
Beide sind in dem 16. ausgeschieden. Aber die Erwartungshaltung war eine ganz andere. Wir an Deutschland dachten, klar, Weltmeister. Und an Kap Verde haben gesagt, oh, wenn die in der Vorrunde ein Tor schießen, ist das schon ein Riesenerfolg. Jetzt, wenn man beides wäre, eine Aktie. Was glaubst du, welche der Aktien wäre gestiegen? Ne? Obwohl sie es gleich erwartet haben, ist natürlich obwohl sie es gleich geliefert haben, war die Erwartungshaltung eine andere. Kap Verde wäre sicherlich massiv gestiegen, wie die Folgerzahlen von Vosinha, dem Torwart. Und Deutschland hätte sich natürlich schwer getan.
Ja, das heißt, was lernen wir denn von auch sowas wie der WM, von so Spitzensport auch für uns, als wenn wir anlegen?
Ich glaube, eine Sache aus dem Spitzensport kann man schon lernen, das ist die zeitliche Komponente. Wir sehen natürlich immer nur den erfolgreichen Elfmeterschuss in der 90. Minute und denken, ah ja klar, das will ich auch haben. Wir sehen aber nicht die ganze Vorbereitung. die ganze grundlegende Arbeit, die man vorher getan hat. Und das muss man, glaube ich, auch als Analogie zum Kapitalmarkt sehen. Wir können nicht von heute auf morgen den Lottogewinn versprechen. Aber wenn man sich der Sache grundlegend angeht, es ist gut vorbereitet, Zeit mitbringt, dann wird man auch in die Spitzenriegen aufsteigen können.
Ich glaube, das, was ich gelernt habe, ist auch Resilienz. Ja? Ja. Also Widerstände aushalten, stimmt, auch wichtig im Sport und wichtig, glaube ich, auch, wenn es um das Thema Aktien geht.
Ja.
Und ich glaube auch, was noch so wichtig ist, so Sichtbarkeit steigert auch ökonomischen Wert. Ne? Vucinia, den kannte vorher niemand, jetzt ist er sichtbar geworden, dadurch, dass er so fantastisch gehalten hat. Und das kann man, glaube ich, auch, ich route ja auch immer für den Frauenfußball, weil ich ja auch selber aktiv gespielt habe, das kann man auch 1:1, um nochmal zum Sport zu kommen, auf den Frauenfußball übersetzen. Ja. Ja? Sichtbarkeit steigert ökonomischen Wert. Und das fließt dann irgendwann halt auch hoffentlich in nachhaltige Strukturen. Zeigt diesen Sport, macht ihn dadurch wertiger, dann steigert ihr auch die Investments und dann verbessert sich auch die generelle Struktur in diesem Sport.
Ja, und dann eben auch, da schließt sich so ein bisschen der Kreis eben, dass auch Frauen vor allen Dingen sichtbar sind als Vorbilder oder Vorbildfunktion. Und zwar in jeglicher Hinsicht und auf jeder Position, weil ich glaube, dann sind viele junge Mädchen auch motiviert, irgendwie in ähnlichen Weg zu gehen. Ich habe jetzt zum Schluss noch ein kleines Spiel für euch. Lena, ich starte immer bei dir. Es ist entweder oder.
Oh Gott, okay.
So, Bargeld im Safe oder Krypto im Wallet?
Krypto im Wallet.
Ja?
Ja.
Ach guck.
Hä? Nee, ich benutze gar kein Bargeld mehr.
Gar nie?
Nee. Also nahezu, also wenn ich mal, also es ist in Berlin manchmal so, dass Cash only, da habe ich ein großes Problem.
Ja.
Ich besitze meist sogar gar keine physische Karte mehr. Ich habe alles im Handy.
Ach krass. Okay, machst du es auch so, Moritz?
Ich mache es auch so. Zu Hause wird mir immer mein Geld aus dem Portemonnaie genommen, deshalb habe ich lieber Krypto im Wallet.
Von den Kids?
Von den Kids oder der Ehefrau.
Clever. Ich habe extra jetzt von den Kids gefragt, hast du gemerkt, ne? Geld parken oder investieren, Lena?
Oh, das ist die große Frage.
Ja.
Ich würde, Mitte darf ich nicht, ne?
Nee.
Dann würde ich investieren sagen.
Okay. Du kannst ja auch, oder du kannst sagen, vielleicht jetzt gerade noch Geld packen, aber eigentlich zukünftig lieber.
Nee, das ist ja eigentlich muss das ja raus. Das muss ja arbeiten. Ne?
Okay, sehr gut. Du hast es, komm, du bist ja schon sowas auf dem Weg. So, Moritz, bei dir.
Ganz, ganz klar investiert. Es gibt auch immer die Sache, man sagt doch immer, wann war der beste Tag, Aktien zu kaufen? Und die meisten sagen immer, gestern, ich habe es verpasst, aber der zweitbeste ist heute.
Ja.
Und deswegen würde ich ganz klar investiert sagen.
Sehr gut. Work-Life-Balance, da haben wir vorhin ganz kurz drüber gesprochen, oder eher Life-Life-Balance. Aber Work-Life-Balance oder Frührente? Wie wäre es für dich am besten?
Work-Life-Balance.
Ja.
Moritz? Ich auch, klar, Work-Life-Balance. Man muss doch was haben, was einem Spaß macht. Und wenn man der Job nicht Spaß macht, dann muss man was anderes machen.
Ja. Sehe ich auch so. Finanzplaner-App oder Excel? Lass mich raten.
Finanzplaner-App?
Ich habe noch ein Excel, aber will das abschaffen mit KI. Aber soweit bin ich noch nicht.
Wenn du das rausgefunden hast, wie das geht, Moritz, sag's mir bitte. Nimm mich mit. So, Deep Dive vom Finfluencer oder Fachpublikation?
Boah, was war das erste nochmal?
Ein Deep Dive vom Finfluencer.
Ja, das klingt besser.
Ich muss sagen, ich bin auch der Deep Dive vom Fach.
Finfluencer?
Finfluencer, finde ich ehrlich gesagt, benutze ich immer mehr. Ja, früher habe ich mehr die Fachpublikation geredet, aber das verschiebt sich ja.
Ja, finde ich gut. All in oder buy and hold bis zur Rente?
All in. Leben ist zu kurz.
Moritz?
Da muss ich widersprechen. Buy and hold wird am Ende besser laufen.
Ja?
Ja.
Sagt der Experte. So, Designerstück holen oder Depot aufstocken?
Depot aufstocken.
Mhm.
Sehr gut, da sind wir uns mal einig.
Dankeschön.
Lena, Feierabendbierchen mit der Crew oder Networking mit Sektempfang?
Boah, Feierabendbier, definitiv.
Ja, auf jeden Fall Feierabendbier.
Boah, da wäre ich so dabei. Und dann letzte Frage, verspätet mit der Bahn oder hinterm Steuer im Stau?
Ich habe keinen Führerschein, deshalb verspätet mit der Bahn. Ist einfach.
Gut.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich sage mal hinterm Steuer, weil in der Bahn kann man immer noch arbeiten und hinterm Steuer ist so ein bisschen meditativ, weil man einmal keine E-Mails liest und keine SMS bekommt und vielleicht auch mal einen Podcast durchhören kann.
Ich wollte gerade sagen, hörst du dann investiert unseren Podcast
vielleicht?
Podcast,
ja, und das finde ich eigentlich ganz angenehm.
Ja, das finde ich auch angenehm, weil das wäre jetzt auch meine Empfehlung, dass man einfach ganz viel investiert hört und es gibt es ja alle 2 Wochen. Wenn ihr jetzt oder du, Lena, mit einem Gedanken hier gerne rausgehen wollen würdest oder irgendwas, was so für dich bleibt, von dem, was wir hier besprochen haben, was wäre das?
Ich glaube schon, dass das Thema Finanzen bei mir durchaus auch ein bisschen Leichtigkeit bekommen dürfte. Es ist für mich schon so, Geld ist ein emotionales Thema für mich. Ich glaube auch, weil ich früher mitbekommen habe, dass es halt nicht immer da ist. So, das heißt, es hat so eine Wertigkeit und so eine Emotionalität. Und das würde ich gerne ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, dann kann ich mit einem kühleren Kopf auch Entscheidungen treffen.
Ja, gut. Vielen Dank. Moritz, hast du auch noch einen?
Ja, vielleicht kann man, der aller Anfang ist schwer. Du hast es auch gesagt, Lena. Aber man muss ja nicht mit wahnsinnig viel anfangen. Man mit kleinen Sachen anfangen. Und die Zeit ist die größte Unterstützer, der größte Rückenwind. Und je früher man anfängt, desto besser ist das Ergebnis.
Ja.
Deshalb kann ich nur jeden aufrufen, sich so früh wie möglich damit zu beschäftigen.
Und es stimmt, wenn du sagst, auch mit kleinen Schritten oder Beträgen. Ne? Man kann ja auch mit 10 Euro, mit 25 Euro, je nachdem, was man sich zur Seite legen kann, muss man jetzt hier nicht mit den größten Summen aller Zeiten gleich reinstarten. Erstmal Schritt für Schritt. Quasi. Vielen Dank. Danke, Lena.
Ja, danke. Danke, sehr gefreut.
Ja, ich habe mich gefreut, dass ihr hier wart, dass wir so schön sprechen konnten. Vielen Dank. Und wir hören und sehen uns in 2 Wochen wieder hier bei Investiert. Vielen Dank.
Die rechtlichen Hinweise folgen nun für alle Interessierten. Das heißt, gerne dranbleiben oder in die nächste Folge von Investiert reinschauen. Allgemeine Hinweise. Bitte lesen Sie die Verkaufsprospekte und die Basisinformationsblätter der Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie ausführliche, produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen, zu Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil der Fonds. Diese Dokumente sowie die Anlagebedingungen und die Jahres- und Halbjahresberichte bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Sie sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/downloads. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte der Fonds finden Sie auf www.union-investment.de/esg-fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/startseite/beschwerde. Union Investment Management GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die Sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als Ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben. Die Inhalte dieses Podcasts stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieser Podcast wurde von Union Investment Management GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt. Dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Alle enthaltenen Informationen stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Podcasts und seiner Inhalte entstehen. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen, 12. Mai 2026, soweit nicht anders angegeben. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60 31 1, Frankfurt am Main. Telefon 049 69 58 998 60 60. www.union-investment.de